Der Rasenfunk-Kurzpass. Beim Mercedes-Benz Junior Cup, Deutschlands bekanntestem U19-Turnier, spielen die Weltmeister von morgen, zumindest hofft man das. Wer genau ist das? Das wollen wir jetzt rausfinden in diesem Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier spricht ein etwas erkälteter Max Akerbost. Ich bitte, die Stimmqualität zu entschuldigen. Und ein kleiner Disclaimer vorab. Ich bin beruflich beim Mercedes-Benz Junior Cup schon seit mehreren Jahren eingebunden. Das ist ein U19-Turnier in Sindelfingen, bei dem interessante Mannschaften antreten, auch in diesem Jahr. Und in der Vergangenheit haben wir hier Spieler gesehen wie Joshua Kimmich, Sami Khedira, Manuel Neuer, Mesut Özil und so weiter und so fort. Das heißt, der Mercedes-Benz Junior Cup war häufiger schon ein guter Ort, um kommende Talente zu beobachten. Und das tun wir auch in diesem Jahr. Und erstmalig soll es dazu auch einen Rasenfunk geben. Es fließt dafür kein Geld, sollte ich euch aber stören, dass ich das eigentlich hier beruflich gerade mache, dann macht halt jetzt aus. Dann würdet ihr aber eine gar exquisite Runde an bekannten Persönlichkeiten der Fußballblase verpassen. Und zwar zum einen zu meiner Linken bei euch Mono auf den Ohren, Arne Steinberg von FC.com. Servus Arne.
Hallo.
Außerdem mit dabei Sebastian Rose vom Vertikalpass.
Hallo, guten Morgen.
Marc Schwitzki von Hertha Base, die ja auch einen Podcast haben.
Grüße in die Runde.
Alex Feuerherr von Colinas Abend.
Guten Morgen.
Und Martin Brinkmann von Mirsan Roth und der Mann, der mehr U-Spiele gesehen hat als Hermann Gerland.
Guten Morgen.
Hallo ihr alle zusammen. Schön, dass das hier klappt. Schauen wir mal, was das für eine Folge wird. Es ist ein Experiment. Es gibt einen Spieler, der bei diesem Turnier alle überragt. Wir müssen dazu sagen, wir haben einen von zwei Turniertagen gesehen. Und das ist Marc Arne Meyer. Woher kommt dieser Mann und warum ist er jetzt schon so gut?
Arne Meyer ist, glaube ich, seit er 15 oder 16 ist, ein ganz heißes Eisen in Berlin. Also ist seitdem schon ein bekannter Name, bei dem alle sagen, also wenn es einer schafft, dann der. Interessant ist, dass Pardardai ja bei Hertha als U15-Coach angefangen hat und da diesen berühmten goldenen 99er-Jahrgang als erstes betreut hat. Und jetzt kommen diese Talente in den Profibereich, auch mit seinem Sohn, auch mit Julius Kade, der ja auch einen Profivertrag hat, mit Dennis Marsch, der ja auch beim Turnier spielt und auch schon in der Europa League im Kader stand. Und Arne Meyer ist ein interessanter Fall deswegen, weil er in seiner Jugendzeit oft verletzt war. Also er hatte ständig Leistenprobleme und ist deswegen ständig Wochen ausgefallen, Okay. Konnte keine Saison dort durchspielen. Man hat sich gefragt, woran es liegt. Und tatsächlich lag es an der Fehlstellung seines Kiefers. Und er hat dann eine Zahnspange bekommen.
Krass.
Und seitdem nicht eine Beschwerde mehr gehabt. Also da war eine Zahnspange auf jeden Fall etwas sehr Erfolgsversprechendes für ihn. Und die trägt er bis heute und das tut ihm anscheinend gut, denn auch hier beim Turnier und auch in der Bundesliga und Europa League und Co. Zeigt er ein beeindruckendes Niveau für einen 18-jährigen Jungen. Also in der Bundesliga konnte er sofort auf das Niveau adaptieren. Und hier beim Turnier schwebt er so ein bisschen über allen. Das merkt man schon, dass er da deutlich reifer und, ja, besser ist ein doofes Wort, glaube ich, aber reifer und einfach reifer ist und gewisse Szenen einfach viel besser zu lösen weiß als seine noch unerfahrenen Kollegen, die vielleicht auch noch keine Profi-Erfahrung haben.
Gibt es da von irgendjemandem hier Widerspruch in der Gruppe? Ich meine, wir hören natürlich auch denjenigen, dem Hertha BSC am Herzen liegt.
In der Tat wirkt Arne Meyer auf dem Feld dann schon so, als ob er mit im jüngeren Jahrgang teilweise spielt, wenn man sieht, wie er dann vorne und hinten ist und durchgeht. Und er wirkt da einfach eine Stufe weiter schon als andere stellenweise, ja.
Ich finde es auch interessant, dass er mehrere Positionen spielt. Manchmal baut er das Spiel von hinten heraus auf. Manchmal ist er der erste Spieler, der den gegnerischen Spielaufbau anläuft. Und egal wo er spielt, hat bisher gute Leistungen gezeigt, würde ich sagen. Wahrscheinlich Spieler des Turniers. Gucken wir mal, wie es der zweite Gespräch hat in der K.O.-Runde. Es hängt ehrlich gesagt immer viel damit zusammen, ob man ins Finale kommt. Das kann ich schon verraten. Marc, wenn wir schon bei Hertha BSC sind, auf wen müssen wir denn noch in der Zukunft achten, der dir hier gut gefallen hat?
Also Dennis Marsch habe ich ja schon angesprochen.
Der Torhüter.
Ist U-Nationalkeeper. So wie viele bei Hertha tatsächlich. Also Hertha hat in so U19, U17 hat sehr viele deutsche U-Nationalkeeper. Nils Körber ja auch in der U21 beispielsweise auch dabei. Marius Gersbeck war da lange dabei. Und überzeugt hier als sehr sichere Nummer 1, hat fantastische Paraden teilweise gezeigt, also schon sehr viele Großchancen vereitelt, sehr schnell unten, trotz, glaube ich, ziemlich enormer Körpergröße, also scheint er schon ziemlich agil zu sein als Keeper, ist auch auf so einem kleinen Feld, kriegt man ja oft Schüsse aus kurzer Distanz drauf und dann so einen Reflex zu zeigen ist schon besonders. Ansonsten haben wir hier zwei Spieler, die halt schon auch neben Arne Meyer Profiverträge haben, also Julius Kade beispielsweise, der durfte, glaube ich, ich denke mal, der hat jetzt so um die 20 Bundesliga-Minuten gespielt und ein paar Europa-League-Minuten, ist letzte Saison schon hochgerutscht, hat auch seinen Profivertrag unterschrieben, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch auf den Außen spielen zur Not, agil, schnell, technisch stark, und in seinen 10 Minuten damals gegen Gladbach fand ich ihn auch schon sehr erfrischend, wobei man sowas natürlich nicht überbewerten darf, da ist viel Motivation dabei, aber er ist zumindest aufgefallen und natürlich Paul Kodardai, der Sohn von unserem Trainer Paul Dardai, der auch schon Profi-Erfahrung gesammelt hat, der gegen Östersund in der Europa League von Anfang an gespielt hat und da richtig gut gespielt hat, muss man dazu sagen. Also prägende Figur in dem Spiel. Ich finde sein Passspiel sehr stark. Also seine Pässe kommen meistens gestochen scharf und dennoch gut auf den Mann. Er ist manchmal noch, glaube ich, zu eindimensional in seinem Spiel, weil er auf dem rechten Flügel spielt und eigentlich immer nach innen ziehen will. So. Aber wenn er das noch ein bisschen variantenreicher gestalten kann, glaube ich, dass er einer für die Zukunft sein kann, weil er technisch auf einem sehr guten Niveau ist. Klar, Kade und Dardai wiegen beide zusammen so viel wie Jerome Boateng, würde ich sagen, aber daran lässt sich ja noch arbeiten und dementsprechend, glaube ich, hat man da 3 bis 4 Talente, die schon den Sprung schaffen können oder ihn sogar schon geschafft haben.
Die Massephase, die kommt noch.
Richtig. Alex. Was mich beeindruckt hat, ich bin da jetzt nicht für die Spieler da, sondern eigentlich für die Schiedsrichter, aber was mich beeindruckt hat, und wir hatten gestern schon kurz drüber gesprochen, ist, dass es offensichtlich bei Hertha BSC so eine Art Patensystem gibt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat jeder Profi einen Jugendspieler, den er sozusagen so zu betreuen hat, zu coachen hat, zu mentoren hat, wie auch immer man das nennen will. Sowas kenne ich aus der Schiedsrichterei, das ist eine ganz interessante Querverbindung.
Sowas kenne ich aus dem Kindergarten.
Ja, ernsthaft.
Bei mir im Kindergarten. Jetzt müsste man überlegen, was diese 3 Personengruppen verbindet. Das wird wahrscheinlich gar nicht so schwierig sein. Dann bei den Schiedsrichtern ist das zumindest bei uns im Mittelrhein, im Kreis Köln dann auch so, dass wenn neue Schiedsrichter ausgebildet werden, gerade wenn sie minderjährig sind, eigentlich nur dann bekommen sie einen erfahrenen Coach zur Seite gestellt, erfahrenen Schiedsrichter zur Seite gestellt, der sie ein bisschen coacht, ein bisschen durch die ersten Spiele führt. Das System geht dann weiter. Ich habe ja selber 2 sogenannte Mentees, also denen ich quasi als Coach, als Mentor diene, die ich so ein bisschen durch die Saison bringe. Und offensichtlich gibt es das aber auf der Basis auch. Das fand ich sehr spannend. Und du sagtest auch gestern, dass es eigentlich kein Training gibt, in dem ich wohl auch mehrere Spieler aus der Jugend teilnehmen, und das ist ja schon auch ein besonderes Fördersystem, ganz offensichtlich.
Ja, absolut. Also Dardai kommt, wie gesagt, aus der Jugend als Trainer, hat er bei der U15 angefangen bei Hertha, ist ja dann sofort Profitrainer geworden, also die nächsten Schritte in dem Jugendbereich hat er dann nicht mehr mitgemacht, aber seit ihm ist bei Hertha ein sehr einheitliches Fördersystem für Talente entwickelt worden, also Paul Dardai hat mit Ante Čović einen ganz wichtigen Ansprechpartner, der ist U23-Coach und nennt sich auch irgendwie also Karrierecoach oder ähnliches, weil er die besondere Aufgabe hat, Talente von der U19 bis in den Profibereich zu führen. Mhm. Also er entscheidet zusammen mit Trainer Hartmann, Michael Hartmann, der U19-Trainer ist, und Paul Dardai zusammen, setzen sie sich jede Woche zusammen und entscheiden, wer jetzt in welcher Mannschaft eingesetzt wird, ob U19, U23, ob er in Profikader rutschen könnte. Und was Trainingslager und normale Trainingseinheiten angehen, das ist richtig, dass es gibt eigentlich keine Trainingseinheit ohne irgendwelche Talente, die einfach mal schnuppern dürfen. Michael Preetz sagt immer wieder den Satz, die Tür ist offen für jeden. Und wer sich dann in der U23 oder in der U19 empfiehlt, darf bei den Profis mittrainieren. Einige machen das aber auch schon sehr regelmäßig, also ein Julius Kade beispielsweise, der trainiert ja auch schon durchgängig mit den Profis, aber so empfehlen sie sich halt, und diese Durchlässigkeit ist bei Hertha, glaube ich, gerade ein Riesenthema, und das sieht man ja auch, dass unter Dardai in Mittelstädt entdeckt wurde, ein Torunariga und jetzt halt der 99er Jahrgang, das sind, glaube ich, schon Erfolge für jemanden, der jetzt erst ja 2,5 Jahre Trainer bei Hertha ist, und dementsprechend ist das schon sehr erfolgreich bis jetzt.
Also ich habe bisher gelernt, es gibt Mantees und das sind nicht Männer-T-Shirts. Das ist ein bisschen abgesprochen.
Mantees
abgespeichert. Und bei Hertha spricht man über den Jahrgang 99 wie über einen guten Wein.
Ja, das kann man so
sagen. Und die Durchlässigkeit ist da. Jetzt hat ja gerade der FC Bayern Martin viel Geld in die Hand genommen und ist auch ganz, ganz stolz auf sein neues Nachwuchsleistungszentrum. Wie sieht es denn mit der Durchlässigkeit bei den Bayern aus? Und ist dir in dem aktuellen U19-Team jemand aufgefallen?
Ja, die Durchlässigkeit wird sich natürlich im Zweifel in der Zukunft zeigen. Das ist, der FC Bayern hat andere Herausforderungen, andere Möglichkeiten als jetzt Hertha. Es wird natürlich auch eine große Frage, welcher Profitrainer im Sommer oder im Sommer 2019 oder wann auch immer den Nachfolger von Jupp Heynckes antritt.
Da hätte man einen eigenen Kurzpass zu machen können. Ich bin einfach mitgeschnitten, was wir gesprochen haben gestern. Wäre auch eine schöne Sendung geworden.
Ja, es ist natürlich schwierig bei der Kaderbreite der Profis. Wichtig war jetzt erstmal, was sie auch in den letzten Jahren gemacht haben, halt die allgemeine Qualität, die bei uns nachkommt, wieder zu erhöhen. Und das ist jetzt offensichtlich der Fall. Das haben wir auch in den Ergebnissen gesehen letztes Jahr mit der Vizemeisterschaft der A-Jugend und der Meisterschaft der B-Jugend. Wer es dann am Ende schafft, ist natürlich immer so ein bisschen Zufall. Das liegt auch an der Position und wo halt vielleicht gerade eine Vakanz bei den Profis ist. Linksverteidigerposition ist da immer so eine Sache. Mit dem Lasse Mai, der bei den Profis jetzt auch in Doha dabei ist gerade, gestern sein Einstiegslied gesungen hat mit Sandro Wagner zusammen. fehlt da einer der heißen Kandidaten und der Olli Batista Meyer, der ist mit der Juniorennationalmannschaft im Trainingslager, der ist auch nicht dabei. Das sind natürlich schon die beiden heißen Eisen im Feuer, die jetzt da heute fehlen. Berlin hat halt mit Arne Meyer genau das Gegenteil gemacht, nämlich halt die heißen Eisen mit.
Finde ich auch sehr interessant.
Ja. Obwohl ja für bei den Profis die Vorbereitung auch in der heißen Phase ist. Das finde ich schon interessant. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass Arne Meyer auch schon aktuell, vor allem körperlich, deutlich über den beiden Bayern-Spielern anzusiedeln ist. Weil Arne Meyer passt halt zwischen der seinen technischen und Spielintelligenzfähigkeiten und wie er halt körperlich weit ist, das ist schon eine gute Mischung. Und ich kenne schon viele, sehr viele Nachwuchsspieler in dem Alter und ich sehe auch viele, aber Arne Meyer würde ich jetzt sagen, ist in der Saison, in dem Alter das Beste, was ich gesehen habe.
Das freut mich.
Ja, das passt mir auch an, dass das sehr, sehr gut tut, wie viel wir hier über Hertha BSC reden. Ja, aber lass mal doch mal ein paar Namen rauspicken. Also wer optisch auffällt beim FC Bayern in der U19 ist Manu Winzheimer, weil er eine Leaderrolle annimmt, die aber auch beinhaltet, viel zu reklamieren, aggressiv in Zweikämpfe zu gehen und manchmal auch den Schuss zu viel zu nehmen. Das ist jetzt meine Einschätzung. Ja. Wen gibt es denn daneben noch, wo man sagen kann, vielleicht schaffen diejenigen es ja auch nicht beim FC Bayern, aber man kann ja dann auch zu Hoffenheim und Hertha und eine tolle Karriere starten und wieder zurückkommen und die Rücknummer 2 kriegen, das geht ja auch.
Ja, es gibt da schon ein paar Junioren-Nationalspieler, jetzt auch der Alex Nitzel, dem ist jetzt keiner aufgefallen hier.
Auch Kapitän. Warum ist dir keinem aufgefallen?
Ja. Es ist ja auch vielleicht nicht der Hallenfußball, den wir jetzt sind auf kleinerem Feld, der Fußball, der jedem Spieler entgegenkommt. Also vor allem so ein Innenverteidiger, der Alex Nitzel ist eigentlich Innenverteidiger, kann jetzt natürlich in so einer Halle mit seinem Stellungsspiel nicht so brillieren wie jetzt im freien Feld.
Auch mit seiner Kopfballstärke, die ist da weniger gefragt.
Aber ich glaube, wir haben Kopfballtor gesehen. Ich glaube, wir haben sogar ein Kopfballtor gesehen gestern.
Ja, Hoffenheim gegen Athen hat ein Kopfballtor gemacht, aber das war eine Phase des Spiels, da ging alles, da hätte auch ich getroffen.
Ah ja, 7-1 ging es, glaube ich, aus.
7-2.
Ohne reingrätschen zu wollen, ich finde den Südkoreaner von Bayern durchaus auffällig. Wie heißt der?
Wu Yong Yong oder so.
Okay.
Ich sehe ihn das erste Mal dieses Mal, weil der Wechsel ist im Sommer bekannt gegeben worden, aber er hat erst am 20. September Geburtstag gehabt. Das heißt, Bayern durfte nach den FIFA-Regularien den erst jetzt zum 1. Januar holen. Und das ist quasi ein erster Auftritt in Deutschland. Das ist natürlich ein bisschen schwer einzuschätzen. Keiner von uns weiß, wie die Liga in Südkorea, die U19-Liga da ist. Vorurteilsmäßig würde ich jetzt sagen, die Koreaner sind halt alles so Krischball, würde man auf Bayerisch sagen. Also körperlich halt, also technisch fein und körperlich vielleicht ist nicht ganz auf europäischem Niveau und das wird natürlich spannend, wie er jetzt mit der europäischen Spielweise, die halt deutlich körperbetonter vermute ich jetzt mal ist, wie er damit zurechtkommt.
Ist das eine Premiere bei den Bayern oder dass den jungen ausländischen Spieler in die eigene Jugend holen oder ist das passiert das häufiger?
Es passiert selten. So, Südkoreaner, ich glaube,
Asiaten haben wir noch gar nicht gehabt. Wir haben mal einen aus Peru gehabt mit 13. Das war aber eher so, das ging von dem sein Berater aus. Und der ist auch irgendwie nach einem halben Jahr sehr unglücklich wieder zurückgegangen nach Peru. Sonst konzentrieren sie sich jetzt schon eher auf das europäische Ausland, wo es ja auch mit den Regularien einfacher ist.
Hatten sie nicht irgendeinen Schweden oder einen Skandinavier jetzt in die Jugend geholt?
Ja, sie haben Thomas Isherwood vor 2 Jahren mal geholt, den Ryan Johansson, der klingt schwedisch, ist aber eigentlich Luxemburger oder kann auch für Schweden spielen, das ist so ein Doppelstaatsbürger. Und den Alex Timothy Andersen, der spielt aber in Schweden spielt er noch bis 2019, den haben sie schon anderthalb Jahre im Voraus quasi gesichert.
Okay.
Aber er spielt immer in der ersten Liga, also
okay,
vielleicht auch körperlich für ihn besser zur Entwicklung, als jetzt in Deutschland zu spielen.
Ja.
Naja, schauen wir mal, welchen Sandro Wagner wir vielleicht übersehen haben. Es fände auch generell, finde ich, schwierig, gerade bei Hallenfußball, die Stürmer nicht überzubewerten. Schon auffällig, dass meistens diejenigen, die uns aufgefallen sind gestern, auch diejenigen sind, die in Dribblings gehen, die gute Pässe spielen oder Abschlüsse haben. Das hat natürlich auch der Hallenfußball an sich, dass es schwieriger ist, Defensivleistungen einzuordnen. Also da war Kimmich vor 2 Jahren noch eine Ausnahme. Da hat man auch schon deutlich gesehen, okay, das war ähnlich wie Arne Meyer, der war schon sehr dominant auf dem Platz. Aber ja, das ist so der Bias, den man halt im Hallenfußball hat. Was macht denn der erste FC Köln, Arne? Bist du zufrieden?
Bisher haben sie sich insgesamt dann doch ganz gut verkauft, nachdem sie einigermaßen schwierig gestartet sind mit 2 Niederlagen, aber durch die 2 Siege jetzt hat man sich dann für den 2. Turniertag in eine relativ gute Position bekommen, kann theoretisch sogar noch das Halbfinale erreichen. Welche Bedeutung das jetzt hat, ins Halbfinale zu kommen, möchte ich jetzt auch nicht überbewerten, denn in der Jugendausbildung geht es ja auch nicht immer nur um die Erfolge. Und ich glaube, da war es dann in der jüngeren Vergangenheit zumindest so, dass aus der Jugend des 1. FC Köln relativ viele Spieler im Seniorenbereich schon Verantwortung übernehmen mussten, aus verschiedenen Gründen, Verletzungen, Krankheiten, Profikader. Und das hat, wenn wir schon über Durchlässigkeit sprechen, dann relativ gut funktioniert. Die haben sich schnell akklimatisieren können und da würde ich gerne noch ergänzen, dass dieses System mit Jugendspielern aus den verschiedenen Stufen, die dann teilweise im Profitraining dabei sind, jetzt nichts ist, was Hertha BSC exklusiv hat.
Auf keinen Fall.
Das ist tatsächlich etwas, was es überall gibt und dann natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber ich glaube, der 1. FC Köln ist da auf einem guten Weg. Natürlich jetzt, wenn man die U19 sich anschaut, diesen Jahrgang, muss man auch sagen, dass aktuell noch nicht feststeht, wer der neue Trainer wird. Und das ist dann natürlich auch nochmal so ein Punkt, was die Sache für die Spieler ein bisschen schwieriger macht, aber trotzdem finde ich, ist es eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren bei so einem Hallenturnier, weil man da sieht, und da würde ich auch eben ein bisschen widersprechen wollen, wer eben in seiner Ausbildung schon relativ komplett ist, ja, weil das ja auch ein Ziel ist, was angestrebt wird von vielen Vereinen, und das sieht man eben beim Hallenfußball tendenziell eher, weil da die Rate an Aktionen, defensiv wie offensiv, relativ groß ist und
ja, das stimmt.
Man daher sehen kann, wer auch schnell mal umdenken kann. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass sich junge Spieler unter diesem Zuschauerzuspruch, den es gibt, präsentieren können und natürlich auch Fernsehen, was ja auch nicht selbstverständlich ist für Junioren-Bundesligaspieler.
Das ist ja der Grund, warum das Teilnehmerfeld auch sehr prominent besetzt ist, und zwar in jedem Jahr. Also jetzt haben wir hier mit Köln, Stuttgart, Hertha, Bayern, Panathinaikos, Grasshopper Zürich und Vikingur Reykjavik. Ich hoffe, jetzt habe ich gerade keinen vergessen. Ja, die TSG aus Hoffenheim natürlich noch. Was wird denn da gelacht? Das war keine Absicht. Also, das Teilnehmerfeld hier ist sehr präsent und ich habe mit Norbert Elgert gesprochen von Schalke 04, die auch hier Stammgast waren in den letzten Jahren. Der hat gesagt, wenn ich die Chance habe, dass meine Spieler mal vor ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele in den Glaspalast Sindelfingen passen. Ich würde sagen 2000 Leute.
5000.
Ja, guck mal an, der Max hat einfach ein Händchen für Menschenmengen.
Du arbeitest hier beruflich, ne?
Ja, aber er stapelt halt tief.
Ja, genau. Wenn ich die Chance habe, denen die Erfahrung zu geben, dass die zwei Tage mal vor so einer Masse an Leuten spielen, vor allem jetzt am Finaltag, wo es dann auch ein bisschen aufgeheizter wird, dann muss man das eigentlich wahrnehmen als Trainer. Und dann sieht man auch, wie Spieler mit dem Druck umgehen. Ich finde, das hat man auch in der Auseinandersetzung mit den Schiedsrichtern, über die wir gleich noch sprechen wollen, auch gesehen, wie unterschiedlich da der Frust abgebaut wird bei den Spielern. Also das stimmt schon. Und generell sieht man, wie sich der Jugendfußball weiterentwickelt hat. Also Tobias Escher, der auch hier vor Ort ist, mit dem habe ich da gestern drüber gesprochen, der ist jetzt auch schon zum vierten Mal hier, so wie ich auch. Und man sieht deutlich mehr Dribblings zum Beispiel als noch im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir noch kritisiert, dass die kaum in Zweikämpfe gegangen sind. Es gab ganz, ganz viele Passstaffetten, die aber sehr unfruchtbar waren. Dieses Jahr hat man wieder so 2-3 Spieler, die auch ins 1 gegen 1 gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da einen Trend festmachen will, aber ist auf jeden Fall interessant. So, wichtig an dieser Folge ist ja, dass wir möglichst viele Namen droppen, damit ich, wenn derjenige dann Weltmeister wird, dass ich dann nur diesen einen Schnipsel rausnehmen kann und sagen kann, im Rasenfunk wusstet ihr es schon immer. Deswegen, Arne, musst du jetzt noch ein paar Namen sagen. Wer ist denn gut beim FC?
Und ich lese die ganze Karte vor. Ich wollte den ganzen Karte jetzt vorlesen, tatsächlich nee, aber ich tue mir da auch schwer, jetzt jedem einen rauszunehmen, denn man hat natürlich dann den Reflex, sich die Spieler auszusuchen, die für spektakuläre Aktionen stehen, die viele Tore schießen.
Ja, das war das, was ich meinte, ja.
Und da gab es ja beim 1. FC Köln jetzt beispielsweise gestern dieses Fallrückzieher-Tor, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber bei mir ist es so, dass mir von seiner Art her, Fußball zu spielen, Marvin Rittmüller sehr gut gefällt, ist auch als Kapitän unterwegs, weil man bei ihm eben schon merkt, dass er sich auch um seine Mitspieler kümmert, ja, und weniger um sich selbst, er versucht zu pushen, er versucht seine Mitspieler zu stellen, und da sieht man dann schon auch, und das ist auch bei Arne Meyer der Fall, wie weit ein Spieler ist, wenn er eben schon sich dann um die Belange der Mannschaft kümmern kann nebenbei, und da ist er mir positiv aufgefallen, dass er ein gesundes Maß an Aggressivität und Ehrgeiz mitbringt, ist sicherlich auch nicht schädlich. Und die Spiele, die ich von dem jetzigen Jahrgang auch in der A-Junioren-Bundesliga gesehen habe, die haben mich da auch jetzt so ein bisschen darin bestätigt, dass er auf einem guten Weg ist, auf jeden Fall, was das angeht.
Dann war Hottmann auch nicht so schlecht, fand ich. Nicht nur, weil er ein recht spektakuläres Tor erzielt hat, ausgerechnet gegen den FC Bayern. Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Den fand ich noch ganz gut.
Aber der spielt beim VfB.
Ja, na klar. Das war eine Überleitung by surprise.
Ja, Wahnsinn.
Aber schön, wie du ihn hast ausreden lassen. Und dann.
Sehr gut. Womit wir beim VfB Stuttgart gekommen sind, über den wollte ich jetzt natürlich als nächstes sprechen. Meine Güte, so eine Erkältung macht sich doch ein bisschen bemerkbar. Der VfB, Sebastian, komischerweise immer mit dabei bei diesem Turnier hier in Sindelfingen. Man weiß nicht so genau, warum. Zum 28. Mal findet der Mercedes-Benz Junior Cup statt. Ich glaube, zum 27. Mal ist der VfB dabei. Und wir zwei haben jetzt ja auch schon ein paar Turniere hier gesehen. Und der VfB hat immer so eine Sonderrolle, weil viele Fans in der Halle für den VfB sind, vor allem am Finaltag. Gestern war es noch ein bisschen enttäuschend. Aber auch, weil der VfB ja eine gute Jugendarbeit hat. Und das hat man hier immer wieder auch am Junior Cup gesehen. Deswegen gewinnt der VfB auch recht häufig dieses Turnier. Wer ist dir denn in diesem Jahr aufgefallen? Auf wen können wir uns denn bei Bayern nächstes Jahr freuen?
Beim VfB meinst du?
Nein, ich meinte
beim VfB. Achso, du meinst beim... Ah, okay. Ja, ich bin erstmal ein bisschen neidisch, wenn ich eure Spielerbogen von euren Clubs gesehen habe, wo dann hinter den Namen ganz oft irgendwie stand DFB-Auswahl. Das gibt beim VfB aktuell nicht, und die Durchlässigkeit, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, die ist beim VfB meiner Meinung nach gerade relativ gering, weil wir hatten in der vergangenen Saison oder in der Hinrunde gab es, glaube ich, einen U23-Spieler, der für den VfB ein paar Minuten im DFB-Pokal gespielt hat. Das war Pascal Breyer, der ist jetzt zu Rostock gewechselt, und der Nicolas Sesser ist häufiger im Kader, schafft es aber irgendwie dann nie ins Spiel, und die große Diskussion in Stuttgart ist ja gerade, ob die U23 abgeschafft wird. Und ich glaube, wir haben hier in Sindelfingen vor 2 Jahren Berker Özcan gesehen, und das war so der letzte, den man angesehen hat, der kann das wirklich packen, und der es dann auch geschafft hat, jetzt halt in die Ligamannschaft, in erste Mannschaft. Jetzt gestern fand ich, war es eine gute Mannschaftsleistung. Jetzt, wenn man einen rausnehmen
will, wäre es natürlich dann der Torwart, der Jerome Weisheit, weil er das erste Tor des Turniers für den VfB erzielt hat, was ja dann auch was ganz Besonderes ist.
Aber das war doch ein Pass, der wollte doch gar nicht schießen.
Er war schon sehr platziert, oder?
Fährst du? Er hat auch so überhaupt nicht drauf reagiert. Na gut, da die Hörerinnen und Hörer das eher wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, wollen wir uns da nicht in Details verstricken.
Genau, und wer jetzt noch auffällig war auf jeden Fall, ich weiß jetzt nur nicht, ob er einfach nur auffällig war oder ob er auch gut auffällig war, also ist nicht negativ aufgefallen, der Benjamin Hacic, der von Bayern letztes Jahr kam, der ist sehr präsent auf dem Platz. Mit dem nächsten Weltmeister wird es für ihn aber schwierig, denke ich, weil er aus Bosnien-Herzegowina kommt. Also das halte ich für fraglich dann, ob er da Weltmeister wird, wie gut er auch sein mag. Alles sind so die zwei, die mir ein bisschen aufgefallen sind. Und natürlich dann der Erik Hottmann durch sein Wahnsinnstor gegen die Bayern halt. Ne?
Ja.
Das muss man mir jetzt immer reindrücken, oder?
Ja, nach dem 17. Spieltag in der Bundesliga war das so ein kleines bisschen Genugtuung.
Ja, aber Das war ja schon interessant zu sehen. Die Bayern waren nicht Reykjavik, nicht Panathinaikos, sondern die Bayern waren das Team, wo man am meisten physischen Verfall gesehen hat im Verlauf dieses ersten Turniertags. Wahnsinnig krass abgebaut nach hinten raus. Das ist ja jetzt aber nichts, was man schon beobachten konnte in der Junioren-Bundesliga.
Ja, allgemein gefällt mir die Entwicklung von der A-Jugend nicht so gut. Der Trainer oder auch die Öffentlichkeit hat es am Ende ein bisschen drauf geschoben, dass natürlich die jungen Spieler mit der Belastung, die haben ja auch Youth League gespielt unter der Woche 6-mal.
Ja.
Und zwei Spieler waren auch bei der Weltmeisterschaft in Indien im Oktober, über 4 Wochen. Da haben sie ein bisschen auf diese Belastung geschoben. Das war mir aber zu billig. Ich denke, dass wir keine gute Entwicklung in Sachen Taktik machen, dass die Spieler werden eigentlich schlechter. Wir haben gegen Abstiegskandidaten wie Wien Wiesbaden oder Karlsruhe nicht gewonnen. Doch, gegen Wien Wiesbaden haben wir sogar gewonnen, aber recht glücklich kurz vor Schluss. Ja, das gefällt mir eigentlich nicht. Und das hat man gestern im Turnier auch gesehen, weil die vom ersten Spiel, wo wir gegen Hoffenheim recht gut gestartet sind, 5-3 war.
5-3, genau.
Hat man eigentlich gedacht, oh, der FC Bayern, vielleicht den Titelverteidiger, so spektakulär. Der Titel kann ja nicht nur in den FC Bayern gehen. Und dann war das zweite Spiel gegen Köln schon bescheiden, würde ich sagen. Und dann gegen Panathinaikos haben sie halt verdient verloren.
Leider. Aber das war, fand ich, ein emotionaler Höhepunkt dieses Turniertags, weil man gesehen hat, was es für die Panathinaikos-Spieler bedeutet hat, gegen den FC Bayern zu gewinnen. Vorher haben sie noch 2-7 gegen Hoffenheim verloren und körpersprachlich war da wenig Gegenwehr zu erkennen. Hat die ein bisschen genervt, aber war denen auch egal. Aber gegen Bayern sind die mit so einem Feuer in das Spiel gegangen. Das fand ich richtig cool zu sehen. Und das macht es auch so spannend, dass man diese ausländischen Exoten in Anführungszeichen mit dabei hat, immer wieder hier beim Turnier. Also war ja auch schon Manchester United mit dabei. Oder letztes Jahr die U19 Südkoreas. Da war das ganz ähnlich. Und jetzt haben wir noch die Isländer, die aber immer noch, wenn ich jetzt nicht in meinem vernebelten Hirn irgendwas rumschmeißen und noch auf ihren ersten Sieg warten. Da werden wir heute hart für jubeln müssen, finde ich. Ich werde meine Stimme verlieren, wenn dann für Island. Aber das fand ich schon interessant zu sehen. Und Tobi Esch hat dann die interessante Frage gestellt, ja, warum spielen denn eigentlich die Bundesligisten nicht auch ähnlich gegen die Bayern? Also Panathinaikos war die Mannschaft, die am eindeutigsten dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, während alle anderen so, ja, naja, wir gucken jetzt halt mal und dann wird es halt ein 1-1, ein 1-2, vielleicht ein 2-1. Fand ich einen interessanten Punkt.
Ja, weil Panathinaikos hatte jetzt schon auch diese recht klassische Taktik angewandt, sich halt sicher reinzustellen. Ich glaube, die haben eine 3-2-Taktik gespielt. Haben halt dann das Glück gehabt, dass sie recht früh, glaube ich, das Tor gemacht haben, was dann entgegengekommen ist. Und Bayern hat halt wenig Ideen im Spielaufbau, viele Fehler von den Innenverteidigern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das jetzt nicht alles unbedingt Innenverteidiger sind, die da in der vermeintlichen Innenverteidigung spielen. Und dann verlierst halt so ein Spiel schnell. Und es ist halt, dann musst halt entweder du ziehst aus der zweiten Reihe ab und hast gute Schüsse, oder das Problem ist ja auch, dass sie halt, wenn sie schießen, dann schießen sie immer alle 3 Meter zu hoch. Das ist, glaube ich, allgemein ein Problem beim Turnier, dass keiner versteht, dass man flach schießen muss in der Halle, weil die Tore sind auch nicht so hoch und musst eigentlich unten links oder unten rechts immer treffen, weil die Torhüter da den weitesten Weg eigentlich haben, mit ihrer Hand hinzukommen.
Ja, das stimmt.
Und wenn du da halt keine Ideen hast und keine guten Abschlüsse hast, dann verlierst du so ein Spiel. Und natürlich ärgert mich, weil Panathinaikos halt recht, ich sag mal, in Anführungsstrichen billig gegen uns gewonnen hat mit der Taktik, aber halt mit viel Einsatz. Und dann läuft es halt so, wenn du es nicht selber den Krampf annimmst.
Ja, gerade in der Halle geht das ja sehr schnell. Also ich glaube, da muss man jetzt irgendwie der Mannschaft auch keinen großen Vorwurf machen. Da kann sich das Blatt so schnell drehen durch ein, zwei Aktionen und dann verbleibt nicht viel Zeit. Und wenn der Gegner sich einigermaßen gut positioniert, dann verliert man eben so ein Spiel. Also,
finde ich übrigens interessant, weil jetzt loben wir alle Hertha, aber Hertha hätte fast gegen den VfB verloren. Und da stand noch eine Minute vor Schluss 4-3 für den VfB und dann stand 4-5-4 für Hertha.
Nach 4-3 hat Hertha gewonnen.
Ja, oder andersrum, es stand 3-2 für den VfB, eine Minute Verschluss und dann hat Hertha 4-3 gewonnen. Könnte jetzt auch ganz schön anders sein, die Ausgangssituation, wenn die Hertha vielleicht das Spiel verloren hätte. Also es war so ein Moment, wo halt so kleine Aktionen entscheiden.
Stimmt, aber trotzdem sehe ich die Hertha noch am konstantesten bisher, also was die bisherigen Leistungen angeht.
Ja, vor allem, die haben auch so eine Abgeklärtheit. Also in der Halle geht es auch viel um Emotionen, finde ich, oder man bekommt die Emotionen näher mit, was auch so, also in der letzten Spielminute wirft nochmal DJ Ralf, oder nee, DJ Alex war es, DJ Alex wirft dann nochmal irgendeine eine bekannte Popnummer, die man mit einem ordentlichen 120er Beat unterlegt hat, nochmal an. Das ist, glaube ich, auch gerade für die Schiedsrichter doch gar nicht so gut, Alex, oder? Also man hat ja schon gesehen, und das wird man heute im Finaltag noch deutlicher erkennen, da kochen die Emotionen manchmal ganz schön hoch.
Das ist so wie in regulären Spielen, halt in der Nachspielzeit, ne? Deswegen ist das bei den Schiedsrichtern ja auch so gefürchtet. Also muss dazu sagen, die muss man natürlich trotzdem geben, aber da kulminiert das natürlich, und wenn die Musik da losgeht, dann steigt bei den Schiedsrichtern auch der Puls, klar. Insbesondere dann natürlich, wenn so ein Spiel noch, wenn es knapp zugeht. Wie wir das jetzt im ersten Turnier da ein paar Mal gesehen haben, sogar mit gedrehten Spielen. Genau. Das ist dann auch für die Schiedsrichter eine Herausforderung, klar.
Jetzt treten beim Junior Cup immer wieder Profi-Schiedsrichter an, Schiedsrichter, die man kennt. Knut Kircher hat hier gepfiffen, Bibiana Steinhaus war hier. Hier hat die legendäre Colinas Abendfolge in der Sauna Sindelfingen stattgefunden.
Vor der Sauna, ja?
Vor der Sauna, das stimmt. Aber das war mein persönliches Highlight, dass ich da mit dabei sein konnte, Alex. Wer ist denn in diesem Jahr mit dabei und was müssen wir über die Schiedsrichter wissen?
Es ist so, dass die Mehrzahl der Schiedsrichter nicht nur hier aus der Region kommt, damit nicht so einen weiten Weg natürlich dann auch haben, sondern dass eigentlich immer Schiedsrichter aufgeboten werden, die mindestens in der Oberliga pfeifen, meistens sogar in der Regionalliga. Das muss auch so sein, denn die Schiedsrichter, die hier pfeifen, müssen die Spieler natürlich oder müssen die Art von Spiel natürlich auch kennen. Das heißt, sie sind in der Regel auch durch die A-Jugend-Bundesliga gegangen, vielfach zumindest, pfeifen im höherklassigen Männerbereich. Es ist sogar eine FIFA-Schiedsrichterin hier, das ist sicherlich auch die bekannteste, Caroline Wacker, FIFA-Schiedsrichterin seit 2017, Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin seit 2014 und Männer-Regionalliga-Schiedsrichterin und damit halt in der vierten Liga unterwegs. Und das sieht man einfach auch, ne? Für die Schiedsrichter ist es zum einen natürlich hier auch eine Anerkennung ihrer Leistung und eine schöne Belohnung, hier pfeifen zu dürfen, denn die pfeifen auch nicht jeden Tag vor 4.500 Zuschauern, und heute wird es eben nochmal sicherlich was anderes werden, wenn es dann so richtig zur Sache geht. Das ist in den ganzen vergangenen Jahren aber immer zu beobachten gewesen, sie sind eigentlich nicht wirklich das Thema. Sie haben schon einiges zu bewältigen, das sind ja keine Freundschaftsturniere, muss man sagen. Es geht hier um was, und das merkt man auch. Sie mussten in diesem Jahr zusätzlich noch gewisse Regeländerungen umsetzen, und das fand ich auch ganz interessant, denn in der Halle, wo es natürlich ein bisschen schneller zugeht, wirkt sich sowas auch nochmal deutlicher aus als möglicherweise auf dem Feld. Also um da mal so ein paar Beispiele zu nennen. Man hat jetzt gestattet, dass der Torwart den Ball über die Mittellinie werfen darf. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Da war immer Schluss, wenn der drüber geworfen hat, gab es einen Freistoß für den Gegner, einen indirekten Freistoß. Jetzt dürfen die über die Mittellinie werfen, haben also nochmal eine ganz andere Möglichkeit, das Spiel zu beschleunigen. Oder eine Regelung, die aus dem Futsal mit rübergebracht worden ist. Es gibt einen Freistoß, und wenn der nicht innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt ist, dann kriegt den Freistoß der Gegner. Das ist ja eine völlig ungewöhnliche Sache, die gibt's so auf dem Feld natürlich nicht. Und auch das beschleunigt das Spiel natürlich. Und wenn sich ein Spiel beschleunigt, hast du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin auch nochmal eine ganz andere Herausforderung natürlich, denn da musst du wesentlich schneller reagieren. Und es kam ja auch schon in einigen Spielen zum Schluss hin oder sogar nach dem Abpfiff zu, ich will jetzt nicht sagen unschönen Szenen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon so zu kleineren Scharmützeln zwischen Spielern, da wo man dann schon merkte, so das ist emotional
kocht es ja schon ganz schön hoch und ich bin gespannt, wie das heute wird. Aber sie haben das jetzt wirklich glänzend im Griff, muss man sagen. Und auch die Art und Weise, wie sie es auslegen, wie sie die Regeln auslegen. Es gibt ja auch ein Grätschverbot. Also wenn am Gegenspieler sozusagen gegrätscht wird, dann wird das immer abgepfiffen. Daran halten sich normalerweise eigentlich auch alle. Also das sorgt dann schon für einen relativ fairen Spielablauf. Aber das ist, wie gesagt, schon eine ziemliche Herausforderung hier bei dem Tempo.
Sehr interessant zu sehen auch, wie der Stadionsprecher immer wieder auf das Publikum einwirkt, indem er, also dazu muss man sagen, es gibt hier einen Stadionsprecher, der die Spiele kommentiert, da muss man sich am Anfang kurz dran gewöhnen, aber dann hört man es vielleicht auch gar nicht mehr, aber gerade bei strittigen Schiedsrichterentscheidungen geht der Stadionsprecher oft, erklärt nochmal Regeln und sagt, nein, ein völlig richtiger Pfiff, denn hier wurde zum Mann gegrätscht, und das ist immer sehr, das ist auch am Finaltag noch sehr wichtig, das kann ich euch schon mal prophezeien, wenn dann irgendwann der VfB im Halbfinale spielt und dann hier die Halle kocht oder köchelt, dann wird auch der Stadionsprecher wieder eingreifen. Finde ich irgendwie einen interessanten Aspekt, weil das hat man logischerweise sonst im Fußball nicht.
Das kennt ich sonst vor allen Dingen nur ganz andersrum. Also solche Stadionsprecher, die dann wirklich sagen, in der 95. Spielminute geht der Gast aus XY durch einen klar unberechtigten Strafstoß unverdient mit 3-2 in Führung. Alles schon selber auch gehabt, muss ich sagen, wo er dann da steht. Da die Zuschauer nochmal so richtig dann angeheizt werden. Und dass es mal andersrum läuft, dass jemand, wie du schon gesagt hast, nicht nur für den Schiedsrichter Partei ergreift, sondern eben sehr, also echt sehr, sehr cool auch erklärt, ist auch völlig zu Recht abgepfiffen oder aus diesen und jenen Gründen auch nochmal vielleicht die Hallenregeln immer mal wieder anspricht, denn das kennt halt auch einfach nicht jeder, der hier zuschaut. Ne? Das weiß nicht, was da passiert. Und was letztes Jahr ist doch noch abgepfiffen worden, wenn der Ball über die Mittellinie geht, sieht er das denn nicht? Und dann muss man halt was erklären. Und da sieht man aber natürlich auch, wie Stadionsprecher oder Hallensprecher, auch wenn der jetzt eben einen stärker kommentierenden Charakter hat und nicht keine reine Moderationsfunktion, wie sehr sie natürlich auch die Gemüter beruhigen können und wie wichtig ihre Rolle ist. Aber das nur so am Rande, ja.
Ja, das ist ein lustiges Kuriosum dieses Junior Cups.
Ja, ich würde da nur mal eine Frage in den Raum werfen. Und zwar ist es halt so, dass im Vergleich zum letzten Jahr dann mehrere Elemente aus dem Futsal tatsächlich in das Regelwerk übernommen wurden. Seht ihr das denn, dass man jetzt so langsam die Öffentlichkeit und auch die Spieler dafür bewusst macht, dass man irgendwie schon dann komplett zum Futsal übergeht? Oder soll es so dieses Hybrid aus Hallenfußball, Futsal und normalem Fußball bleiben?
Da bin ich selber gespannt. Also ich sag mal kurz was zum Regeltechnischen. Es ist eigentlich von Seiten des DFB ausdrücklich erwünscht und eigentlich sogar vorgesehen, dass Hallenturniere, die in Deutschland ausgetragen werden, nach Futsalregeln gespielt werden.
Ist aber nicht der Fall.
Es ist aber nicht der Fall. Du hast es Hybridlösung genannt, das finde ich ein sehr schönes Wort dafür. Wo immer ich hinkomme, wenn ich sowas dann mal schaue, nicht nur jetzt hier in Sindelfingen, habe ich das Gefühl, da gibt's eben so eine Mischlösung. Das scheint also nicht durchgesetzt zu sein, weil es doch offensichtlich Teile des Regelwerks gibt, wo man sagt, das möchten wir gerne so beibehalten, möchten wir gerne am originären Fußball dran behalten. Aber jetzt mit dieser 4-Sekunden-Regelung, ne, wenn es einen Freistoß gibt oder überhaupt eine Spielfortsetzung und wenn nicht, dann wechselt die und der Gegner bekommt sie. Das sorgt für mehr Tempo. Also da habe ich auch schon Stimmen jetzt gehört, die gesagt haben, das müsste man auf dem großen Feld auch mal machen. Da gehört die ganze Zeit Schinderei auf.
Keine Freistoß,
keine 4 Sekunden, aber vielleicht dann 10 Sekunden oder sowas und dann läuft das schon. Also eigentlich ist es DFB-seitig ausdrücklich erwünscht, dass das komplett umgestellt wird. Möglicherweise, wenn das jetzt bei dem Turnier der Fall ist, ist das ein Schritt auch, dass es grundsätzlich eher in diese Richtung geht. Ja,
ich hoffe es, denn du hast es eben angesprochen, das Element aus dem großen Fußball draußen zu übernehmen nach drinnen, ist natürlich der Fall, aber was bringt dann die Bande? Und ich bin persönlich großer Verfechter von Futsal und ich würde mich freuen, wenn das dann auch bei solch prominenten und öffentlich wichtigen Turnieren der Fall ist, dass man dann wirklich die Leute für Futsal sensibilisiert und das dann eben man auch den jungen Spielern gleich mit an die Hand gibt, sodass das dann in absehbarer Zeit vielleicht zum Standard wird. Denn Futsal hat sich ja in anderen Ländern nicht nur in Europa durchgesetzt. Und den Hallenfußball, wie es ihn in Deutschland gibt, den gibt es ja sonst eigentlich fast nirgendwo. Und ich störe mich halt immer sehr an diesen Szenen, wo dann einer an der Bande steht und irgendwie den Fuß auf dem Ball hat und einer kommt irgendwie dann von hinten, versucht zu stochern. Das hat für mich nichts mit Fußball zu tun, dann, das ist eine andere Sportart.
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe immer noch hier einen blauen Fleck, aber da hat gestern der Schiedsrichter vorher entschieden. Das wäre ein fairer Zweikampf gewesen. Da hätte ich mir einen Eingreifen aus Köln erwünscht. Also einen von jemand anders aus Köln. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wollen wir doch mal über den Strafstoß reden, Max, den du verursacht hast?
Nee, wollen wir nicht drüber reden.
Der deine Mannschaft den einzigen Bären.
Den kann man schon geben. Meine Mannschaft hat mich aber so auf die Unterzahlsituation geschickt in der Defensive, dass ich da meine Mannschaft nicht beschweren
darf. Das kann ich bestätigen.
Dass es dann diesen Strafstoß gab. Ich glaube, dass die Regeländerungen weniger mit Wurzel zu tun haben, als mit wie das Turnier im letzten Jahr gelaufen ist. Das kannst du jetzt logischerweise nicht wissen, aber im letzten Jahr gab es viel, viel mehr Unentschieden-Spiele. Es sind weniger Tore gefallen und vor allem haben die Spieler dieses, der Torhüter darf nicht über die Mittellinie passen. Das haben die nicht gerafft gekriegt. Auch noch am zweiten Turniertag wurde das immer wieder abgepfiffen. Und vor allem diese Regeländerung ist es, glaube ich, die jetzt zu mehr Toren führt. Weil deswegen, es gibt jetzt ganz viele weite Abwürfe. Es gibt immer einen Stürmer, der weit vorne postiert ist, meistens in den Ecken. Und ich glaube, das hat weniger mit Fußball zu tun, als damit, dass man im letzten Jahr gesehen hat, dass im Vergleich zu den Vorjahren es ein bisschen weniger spannend war, ein bisschen weniger torreich. Natürlich willst du hier die Tore sehen. Ich glaube, deswegen kommen die Regeländerungen zustande.
Aber im Futsal haben sie sich ja auch trotzdem durchgesetzt. Ne? Also es ist ja dann auch so, dass da trotzdem ein großer Spielfluss herrscht. Auch trotz der Tatsache, dass es keine Bande gibt, sondern der Ball, wenn er ins Ausgeht, dann schnell reingespielt werden muss. Ja, ich bin gespannt, wie dann im nächsten Jahr die Entwicklung der Regeln aussieht hier. Vielleicht ist ja dann die Bande weg.
Aber das ist, dann sind auch ganz viele Sponsorenbanden weg. Also
ich komme nur über den Fußball. Alles andere, das sollen andere Leute kennen.
Ja, wir nehmen das mal mit. Schauen wir, wie das im nächsten Jahr aussieht. Haben wir denn bei den Mannschaften Panathinaikos, Hoffenheim und Reykjavik noch irgendjemanden übersehen? Ist euch da noch jemand ins Auge gesprungen?
Der Fallzurückziehermann von Panathinaikos.
Ich nenne den Fallzurückziehermann.
Die Nummer 11.
Genau.
Ja, aber ansonsten, also in der Vergangenheit hatte man hier Marcus Rashford mit United und so weiter. Also es gab auch immer wieder internationale, in Anführungszeichen, Stars oder Spieler, die dann den Durchbruch geschafft haben. Hat sich jetzt in diesem Jahr
auch denke, mit Wasser bezogen. Ich denke, dass in diesem Jahr die ausländischen Mannschaften vom rein fußballerischen schon den Deutschen unterlegen sind. Hatte ich so den Eindruck.
Bis auf Panathinaikos und Reykjavik. Die einen versuchen es über Körperlichkeit zu lösen, die andere freuen sich vor allem, dass sie hier sein dürfen. Also ich finde, dass Grasshopper Zürich zum Beispiel eigentlich schon das ganz ansehnlich macht.
Ja, und da ist auch ein Spieler dabei, David Chester, glaube ich, der gestern relativ viele Tore geschossen hat, der mir ganz gut gefallen hat, der so ein typischer Hallenspieler auch war. Wie der sich jetzt draußen anstellt, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber der ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
Ich glaube, der hat 4-5 Tore gemacht.
Ne? Abschließendes Fazit, wie hat euch jetzt zumindest erste Turniertag Junior Cup gefallen? Arne?
Ja, ich finde es gut, Jugendmannschaften zu sehen, die man sonst nicht sieht, zu schauen, wie das abläuft und auch mal mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen über die Ausbildung in anderen Vereinen, und das haben wir jetzt hier auch geschafft. Ich bin jetzt nicht hergefahren und habe gesagt, das ist nur ein gutes Turnier, wenn der SFC Köln gewinnt, um Gottes Willen. Also ich bin dann schon noch so weit, dass ich sage, die Ausbildung oder das Erlebnis ist für die Spieler wichtiger. Ich würde es der Mannschaft natürlich gönnen. Ist ja auch in der A-Junioren-Bundesliga gut unterwegs und ich hoffe, dass sie dann heute nochmal ein bisschen was Positives mitnehmen können. Und ansonsten finde ich das Turnier sehr, sehr gelungen. Über das Regelwerk lässt sich dann wahrscheinlich diskutieren nochmal. Aber das wollen wir jetzt auch nicht nochmal ausbreiten. Insgesamt wirklich gute Sache.
Geht mir ähnlich. Also ich finde es auch sehr erfreulich im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr, dass, wie du schon ansprachst, es fallen mehr Tore. Es scheint ein bisschen mehr Feuer drin zu sein. Ja. Also die Schiedsrichter haben mehr zu tun, klar, weil der Ball natürlich teilweise auch schnell an einer ganz anderen Stelle ist, wenn er lang abgeworfen wird. Aber so, um das Wort Rudelbildung nochmal zu bringen, das haben wir, glaube ich, gestern 2-3 Mal gesehen, in 2 Jahren vorher, glaube ich, nie. Also es ist Feuer drin und in der Zwischenrundengruppe vom VfB ist es, glaube ich, super eng. Also da können alle noch weiterkommen. Also heute wird es nochmal richtig spannend und Glaspalast zum Jahresauftakt ist irgendwie schön. Das ist immer so verlässlich, ne? Die Speisekarte ist die gleiche, die Leute sind die gleichen. Also ich finde, es irgendwie so eine Konstante in unserem bewegten Leben, der Junior Cup im Glaspalast.
Finde ich auch. Und ich finde auch, dass dieser Wintertermin für ein Hallenturnier, ich meine, klar, im Sommer spielt man nicht in der Halle, aber bei mir weckt das immer noch Erinnerungen an früher, an Hallenmasters, wo man sich jeden Kick angeguckt hat. Ich saß den ganzen Tag vorm Fernseher. Es war einfach herrlich. Und hier hat man es halt so ein bisschen komprimiert. Zwei Tage lang, viele Spiele, viele Tore. Den Reiz habe ich jetzt denjenigen gesehen, der den Durchbruch schafft. Es gab auch durchaus schon Spieler, die hier gespielt haben, die dann danach eine bessere Karriere gemacht haben, wo ich mir dachte, was, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Wo ich nicht sagen kann, lag das jetzt an mir oder am Spieler. Das ist schon ganz nett.
Marc. Ja, auch für mich, ja, wie bei Arne, das erste Mal das Turnier. Also von der Konstante kann ich noch nicht reden. Hoffentlich bald, wenn Hertha in den nächsten Jahren weiter teilnehmen sollte. Ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut. Also wie du schon gesagt hast, die Stimmung wird ja heute eventuell nochmal besser, wenn dann mehr Leute kommen, weil es dann Wochenende ist und VfB und all die Faktoren reinspielen.
Ja.
Ansonsten, wie schon gesagt wurde, dass man sich auch mal Jugendspieler wirklich angucken kann, denn wenn man nicht Martin heißt, dann ist der Fokus manchmal nicht so da und dann weiß man, dass Spieler XY ein Talent sein soll, kann es aber nicht selber beurteilen und hier hat man das auf sehr engem Rahmen mit vielen Spielen, vielen Aktionen und kann ihn bewerten. Das gefällt mir sehr gut. Nebenbei natürlich das Treffen hier vieler Leute, die man bisher nur von Twitter kannte, das ist auch gut und dementsprechend, das macht mir ja alles sehr großen Spaß und wenn Hertha heute das Ding noch holen sollte, dann macht mir das noch mehr Spaß.
Das glaube ich. Alex, du bist ja auch ein Junior Cup Veteran.
Ja, das dritte Mal nacheinander. Man merkt sehr deutlich, wie sich die Regeländerungen ausgewirkt haben. Arne hat es ja schon gesagt. Das ist noch erheblich spektakulärer, als es in den vergangenen Jahren gewesen ist. Die Gruppen sind auch ausgeglichener, habe ich den Eindruck. Ja. Als in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Blödsinn, das müsste man nochmal nebeneinander legen, aber da sind für mich kuriose Ergebnisse dabei gewesen. Also wenn man das so versucht, gedanklich fortzusetzen, die einen schlagen, die anderen 7-2, wie gestern Hoffenheim, Panathinaikos Athen und dann spielte Panathinaikos gegen Bayern. Hab gedacht, naja gut, nachdem die Bayern vorher zwei Spiele gewonnen hatten, das kann eigentlich nur ein klarer Sieg werden und dann ist das nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil.
Du willst uns aber nicht gerade sagen, dass dieses Turnier untippbar wäre, denn es spricht hier derjenige, der auf dem zweiten Platz in unserem Tippspiel liegt. Oder war es doch alles nur Glück?
Da findet aber auch das blinde Huhn mal ein Korn. Ich bin ein grauenhaft schlechter Tipper normalerweise. Dass ich da oben stehe, wenn ich oben stehe, spricht das eigentlich nur, obwohl das ist jetzt ungerecht, weil Martin vor mir noch liegt und er hat natürlich den absoluten Durchblick und ich habe den im Jugendfußball eher nicht, deswegen habe ich da glaube ich eher viel Glück gehabt. Also ein spektakuläres Turnier, das mir sehr gut gefällt. Und bei dem die Schiedsrichter das da sehr gut mithalten. Es gab so ein, zwei Situationen, wo ich mir so ein bisschen mehr Präsenz gewünscht hätte. Ne? Auch bei den, Arne hat die Rudelbildung schon angesprochen, da wo man so merkte, da ist so eine gewisse Überraschung da gewesen. Das kam auch aus dem Nichts, aber das sind halt so Situationen, wo ein Schiedsrichter dann auch präsent sein muss, weil er noch dazwischen gehen muss und ihm klar sein muss, was habe ich jetzt zu tun. Und da gab es so ein, zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, so, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Aber das soll die Leistung auf dem Feld, die es dann vorher gegeben hat, ehrlich gesagt nicht schmälern. Und das haben alle gut gemacht.
Die schönsten Saunen in Sindelfingen gibt es im Glaspalast.
Definitiv.
Martin, wie gefällt's dir?
Ich bin ja auch das erste Mal dabei, weil der FC Bayern das erste Mal seit über 20 Jahren dabei ist. Ich mag Hallenfußball generell, weil ich auch früher als Kind eigentlich lieber in der Halle gespielt habe, fast als draußen, weil da ging alles immer schön schnell und als jemand, der nicht so viel oder nicht so gerne gelaufen ist draußen, ist es auch in der Halle ein bisschen schöner, wenn man nicht so viel laufen muss. Aber das Tempo ist beeindruckend. Diese Regeländerung mit den 4 Sekunden ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut angekommen. Und es macht das Ganze eigentlich einfach auch abwechslungsreich und es kann keiner so viel Zeit schinden. Es gab schon ein paar Situationen, aber das kann man dann auch recht schnell unterbinden. Das ist eigentlich eine schöne Angelegenheit.
Absolut. Ja, dann danke ich euch sehr, dass ihr euch zu diesem spontanen Kurzpass hier eingefunden habt bei mir im Hotelzimmer. Ich danke Arne Steinberg @ Arne Pujol bei Twitter von fc.com. Danke dir, Arne. Danke Sebastian @ Butze @ Vertikalpass von vertikalpass.de. Danke Marc Schwitzki von herterbase.de @ junger H 1892.
Das ist richtig.
Gott sei Dank. Und herterbase hat auch einen eigenen Podcast. Danke an @ Lisas Welt, Alex Feuerherd von Colinas Erben, @ Colinas Erben auch auf Twitter. Dante, danke an Martin, nicht Dante. Danke an Martin Brinkmann, @ Napto FCB.
Danke auch.
Von Mirsan Roth unter anderem und ständig zu finden an allen Plätzen, an denen Junioren des FC Bayern spielen. Und das war er, dieser Kurzpass zum Mercedes-Benz Junior Cup 2018. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst uns Feedback da. Würde mich interessieren, ob diese Folge, ja, für euch was gebracht hat, trotz meiner Erkältung und dass es halt doch nur ein Kurzpass ist. In diesem Sinne, bleibt dem Rasenfunk gewogen, liked uns bei Facebook, folgt uns auf Twitter, könnt uns auch auf YouTube abonnieren und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut, ciao.